Der Pöbel hämmerte von außen gegen die verrammelte Pforte des Kölner Doms. Nur sie stand noch zwischen der aufgebrachten Menge draußen und dem Erzbischof von Köln drinnen, Anno dem Zweiten, der hier Zuflucht gesucht hatte. Die Menge tobte. Sie hatte den Bischofspalast und den Domhof im Süden der Kathedrale bereits besetzt und auch am Hauptportal am Nordtor der Stadtmauer hämmerte sie unentwegt gegen die Pforte. Es gab scheinbar keinen Ausweg mehr aus dem Gebäude. Hier in der nordöstlichen Ecke der Stadt eingekesselt, im Jahre 1074 des Herrn, saß Anno in der Falle und erwartete sein Schicksal. Und damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist, doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher quasi stellvertretend als Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Das war ein furioser Beginn dieser Folge. Eine der berühmtesten Szenen der mittelalterlichen Stadtgeschichte Kölns. Im Jahr 1074, scheinbar aus dem Nichts, erhob sich das Volk in Köln gegen seinen Erzbischof und wagte den Aufstand. Ob das so ganz richtig ist und wie es dazu überhaupt kam, denn immerhin hatte Anno bereits fast 20 Jahre der Stadtherrschaft auf dem Buckel, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Willkommen zurück. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf diese Folge gefreut habe. Der Aufstand gegen Erzbischof Anno II. Im April 1074. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber irgendwo muss ich es ja mal versuchen. Fangen wir also an. Dass wir vergleichsweise gut über die Ereignisse von damals Bescheid wissen, die sich in den Tagen vom 24. bis 26. April zugetragen haben, verdanken wir dem uns bereits bekannten Lampert von Hersfeld und seinen Jahreschroniken, die er rund 4 Jahre nach den Ereignissen, also im Jahr 1078, geschrieben haben soll. Es ist sogar davon auszugehen, dass Lampert selbst als Zeitzeuge im Nachgang der Ereignisse in Köln vor Ort war und Nachforschung anstellte, denn sein Bericht ist im Vergleich zu anderen Ereignissen dieser Zeit sehr ausführlich und detailliert beschrieben. Ich habe während meines Studiums ebenfalls einige Annalen verschiedener Autoren übersetzen müssen in Proseminaren. Oft sind die Einträge immer sehr kurz und nüchtern gehalten, wie beispielsweise, wenn eine wichtige Person starb, dann steht in einigen Texten oft auf Latein einfach nur, Zitat, Rabanus Mogontiacensis aci episcopus obiit cui Carlos successit. Zitat Ende, soll heißen, der Mainzer Erzbischof Rabanus starb, darauf folgte Karl. Nicht gerade literarisch anspruchsvoll, ich weiß. Und das ist der Texteintrag für das Jahr 856, den Lampert von Hersfeld selbst im gleichen Werk seiner Jahreschronik niederschrieb. Nun gut, im 9. Jahrhundert lebte Lampert auch noch nicht, aber das war wie gesagt alles, was er für das Jahr herausfinden und niederschreiben konnte. Lampert hatte wohl eh erst die Einträge ab dem Jahr 1040 selber verfasst, und die vorherigen Ereignisse hatte er sicherlich aus einer bereits bestehenden, anderen, uns vielleicht nicht so bekannten Jahreschronik abgeschrieben. Ich finde es daher umso schöner, dass wir hier das erste Mal seit langem wieder eine ausführliche, historische, schriftliche Quelle haben. Daher kleiner Spoiler, diese Gelegenheit werden wir gnadenlos ausschlachten. Vorneweg sei jedoch gesagt, wie immer bei einer Quelleninterpretierung aus jener Zeit und eigentlich generell bei historischen Quellen, Lamperts Berichte sind nicht ganz einfach zu interpretieren und er ist auch sehr parteiisch, aber versuchen wir es mal. Das Jahr 1074 hatte für Anno eigentlich gut begonnen. Sein ehemaliger Sprössling, ehemaliger Gefangener und nun Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Heinrich IV., steckte knietief in einer militärischen Auseinandersetzung mit sächsischen aufständigen Adligen. Auch Mitglieder aus Annos Familie, sein Neffe Burkhard, der Bischof von Halberstadt war, und sein Bruder Werner, Erzbischof von Magdeburg, standen auf der Seite der Aufständischen gegen Heinrich IV. Anno wiederum, selber, nahm jedoch eine vermittelnde Position ein, wollte weder seiner Verwandtschaft noch seinem Lehnsherrn und einstigen Gefangenen Heinrich IV. Auf den Schlips treten. So reiste Anno im Januar des gleichen Jahres 1074 in sächsische Corvey, um dort die Aufständischen im Auftrage Heinrichs IV. Zu beschwichtigen. Doch dies hatte wohl keinen Erfolg. Interessant wäre hier bei der Quellenauswertung vielleicht zu wissen, wie Lampard selbst Anno den Zweiten und Heinrich den Vierten einschätzte, die er beide persönlich kannte. Denn über eines sollten wir hier voll und ganz klar sein, was ich schon erwähnt hatte, Lampard schreibt nicht neutral. Er nahm hier ganz klar Partei. Es wäre wohl kaum eine Übertreibung zu sagen, dass Lampard Heinrich den Vierten nicht ausstehen konnte. Bei Anno wiederum ist das Urteil doch was ausgefeilter. Wahrscheinlich war Lampard ein Schüler Annos in dessen Zeit an der Bamberger Domschule gewesen. Er versucht wirklich alles, Anno positiv dastehen zu lassen, als jemand, der dem Werk des Teufels persönlich entgegentritt. Doch auch er, also Lampard, kommt nicht immer drum herum, auch Kritik an der einen oder anderen Stelle über Anno, seinem womöglichen Mentor, zu äußern. Aber all das finden wir bald schon raus, wenn wir uns seine Schilderungen genauer anschauen, was Lampard von dem Kölner Mob hielt, der den Aufstand gegen Anno wagte. Nicht sonderlich viel, das werden wir schon bald herausfinden. Was schrieb denn Lampard so, was den Aufstand in Köln explizit auslöste? Für das Jahr 1074 berichtet er in Bezug auf Köln folgendes. Zitat:
Der Erzbischof feierte das Osterfest in Köln. Bei ihm war der Bischof von Münster, den er als seinen vertrauten Freund zur Teilnahme an den Freuden des hohen Festes eingeladen hatte.
Zitat Ende. Soweit, so gut. Anno feierte also Oster mit Bischof Friedrich I. von Münster. Das Osterfest fiel im Jahr 1074 auf den 20. April. Soweit war noch kein Konflikt absehbar in der Stadt. Anno war dennoch auch nach fast 20 Jahren in Köln als oberster Stadtherr nicht bei allen Menschen der Stadt beliebt. Im Gegenteil, manch einer war ihm ganz und gar feindlich gesonnen. Besonders bei den Kaufleuten hatte Anno sich unbeliebt gemacht, da er mit der Kirche St. Maria ad Gradus aus der letzten Folge östlich vom Kölner Dom ein nicht unerhebliches Stück Bauland direkt am Rhein in Anspruch genommen hatte. Bauland, das eigentlich die Kaufleute viel lieber für Lagerhäuser, Speicher und Docks und vielleicht auch für eigene Wohnhäuser verwendet hätten. Dass eigentlich Annos Vorgänger den Grundstein für die Kirche St. Maria ad Gradus gelegt hatte, das war ein anderes Thema. Ganz beseelt von Klosterreformen, die ein Mönchtum wollten, was wieder bescheidener auftrat, war der Kölner Hirte Anno schlank und rank, anders als viele Priester in seiner Zeit, lebte Anno streng asketisch. Die Abtei des Klosters St. Pantaleon hatte Anno zwangsweise gegen den Willen der damals dort lebenden Mönche gemäß nach seinem eigenen Klosterreformmodell mit strengeren Regeln umgewandelt. Die dortigen Mönche, meist Männer aus wohlhabenden Kölner Familien, waren so gar nicht begeistert davon. Wollten sie doch den bisherigen, vergleichsweise luxuriösen und angenehmen Lebensstil in der Abtei nicht lebewohl sagen. Annos, in den Augen der Kölner Einwohnerschaft fremde Herkunft aus Altstäuslingen in Schwaben und seine nicht niedere adlige Herkunft taten ihr Übriges. Auch nach 20 Jahren fremdelte man mit diesem süddeutschen Sonderling. Wir können also davon ausgehen, eine allgemeine Unzufriedenheit war bereits in der Stadt schon gegeben. So richtig eskalierte es dann aber direkt nach Ostern 1074 in der Stadt. Dazu schrieb Lampert, Zitat:
Als nun die Ostertage beinahe vorbei waren und dieser, also der Münsteraner Bischof, sich anschickte abzureisen, erhielten die Hausbediensteten des Erzbischofs den Befehl, ein geeignetes Schiff für dessen Reise zu besorgen. Nach eingehender Musterung und Besichtigung aller Schiffe beschlagnahmten sie eines, das einem sehr reichen Kaufmann gehörte und das ihnen für diesen Zweck geeignet erschien. Sie ließen die Waren, die es geladen hatte, herausschaffen und befahlen, es unverzüglich für die Dienste des Erzbischofs instand zu setzen. Als die Knechte, die das Schiff zu bewachen hatten, dies verweigerten, drohten sie mit Gewalt, wenn sie ihre Befehle nicht sofort ausführten. Darauf rannten die Knechte schleunigst zu dem Schiffbesitzer, meldeten den Vorfall und fragten, was sie tun sollten.
Zitat Ende. Das, was wir hier hörten, klang in der Tat unerhört. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Firma und würdet den LKW bereits vollgepackt mit Waren haben, die ihr zum Kunden am nächsten Tag vorbeifahren wollt. Und da kommt einfach irgendwer und sagt, nee, ist nicht. Doch, wir sind hier in vormodernen Zeiten. Der Erzbischof war der oberste Herr der Stadt. Und über den Rechtsstatus des Kölner Schiffsbesitzers wissen wir auch nicht genau Bescheid. Das kommt in Lamperts Berichterstattung nicht vor. War dieser Kaufmann ein Unfreier oder ein Höriger oder sogar ein Ministerialer Annos? Das wissen wir nicht. Aber wenn es so wäre und davon ist eigentlich auszugehen, weil sonst hätte Lampard es doch bestimmt explizit erwähnt, dass dies ein freier Kaufmann war, war das, was Anno hier verlangte von dem Kaufmann, ihm sein Schiff zu überstellen, es wäre in Ordnung gewesen. Ich weiß, für unsere heutigen Ohren ist das absolut undenkbar, dass, sagen wir mal, Oberbürgermeisterin Henriette Reker vorbeikommt und sagt, gib mir mal jetzt dein Auto. Aber ein Unfreier oder Höriger oder ein Ministerialer von Anno hatte seinem Lehnsherrn, also Anno, einen Transport zu ermöglichen, wenn dies wie in diesem Fall verlangt wurde. Dann wäre der Kaufmann, so sehr ihn diese Situation ärgerte, wirklich rechtlich verpflichtet gewesen, seinem Herrn, also Anno, das Schiff auszuhändigen. Also wie gesagt, so unfair wie das heutzutage in unseren Ohren klingt, handelte Anno, und ich weiß, ich verteidige ihn gerade dabei, aber Anno handelte hier mitunter wohl auf völlig legale Weise. Nun gut, man hatte hier eine Meinungsverschiedenheit und vielleicht hätte Anno auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl besitzen sollen und vielleicht hätte sich mal ein Schiff ausgesucht, was nicht gerade frisch beladen worden ist mit Waren, die am nächsten Morgen auslaufen sollten. Vielleicht hätte er einfach mal besser ein anderes Schiff genommen. Aber gut, diesen Streit, den hätte man klären können. Dazu kam es jedoch nicht. Denn besonders der Sohn des Kaufmanns, laut Lampert, ihr wisst, er schreibt sehr parteiisch, der Sohn des Kaufmanns, weder von ihm noch von seinem Vater, dem Schiffsbesitzer, erfahren wir den Namen überhaupt, heizte so richtig die Sache an, wenn wir Lampert glauben wollen. So berichtet Lampert, Zitat,
dieser hatte einen erwachsenen Sohn, der sich ebenso durch Kühnheit wie durch Körperkraft auszeichnete und bei den Wohlhabenden der Stadt wegen verwandtschaftlicher Beziehungen und wegen seiner Verdienste außerordentlich beliebt war. Dieser lief mit seinen Knechten und mit jungen Leuten aus der Stadt, so viele er in aller Hast zu seinem Beistand zusammenraffen konnte, in fliegender Eile zu dem Schiff und verjagte mit Gewalt die Diener des Erzbischofs, die hartnäckig auf die Beschlagnahmung des Schiffs bestanden. Als darauf der Stadtvogt zum Eingreifen heranrückte und ein neues Handgemenge hervorrief, wehrte er auch diesen mit der gleichen Unerschrockenheit ab und jagte ihn davon.
Zitat Ende. Das Schiff war dank des Sohnemanns des Kaufmanns wieder in dessen Besitz. Die kleine Schar von erzbischöflichen Ministerialen hatte man mit Gewalt verjagt. Der vom Erzbischof ausgesandte Stadtvogt, der für die öffentliche Ordnung innerhalb der Stadt Köln für Anna zuständig war, hatte ebenfalls versagt. Beide Seiten sorgten im Anschluss darauf nicht wirklich dafür, die Lage in der Stadt zu beruhigen oder einen Kompromiss gar zu finden. Ganz im Gegenteil. Beflügelt von seinem Erfolg rottete der Kaufmannssohn weitere Anhänger und Getreue um sich. Aber wieso regte sich der Kaufmannssohn denn so groß auf? Alle Menschen in Köln unterstanden doch der Herrschaft des Erzbischofs, ob als Unfreier, Halbfreier oder Freier. Doch das alles in Bezug auf die Verteidigung der Stadt. Ein Schiff aber zu beschlagnahmen, nicht für die Verteidigung der Stadt, sondern nur um dem besten Kumpel, dem Bischof von Münster, eine Heimreise zu ermöglichen mit ein bisschen Luxus, das war in den Augen eines Teils der Kaufleute eine Übertretung der alten Rechtsauffassung. Das sah nicht nur der erboste Kaufmann samt Sohnemann und Anhängern so, sogar Lampert selbst sah das ein und kritisierte sogar seinen vermutlichen Mentor Anno in seiner Handlungsweise, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass er eigentlich ein Parteigänger Annos war. Zitat:
Als man den Erzbischof benachrichtigte, dass in der Stadt ein schwerer Aufstand tobte, schickte er sofort seine Leute aus, um den Volksaufstand zu beschwichtigen. Und er drohte voll Zorn, bei der nächsten Gerichtssitzung die aufrührerischen Burschen mit der verdienten Strafe zu züchtigen. Wohl zeichnete er sich durch Tugenden jeder Art, durch oft erprobte Rechtschaffenheit in Sachen des Reichs und der Kirche Gottes aus. Aber bei so vielen Vorzügen zeigte sich ein Fehler wie ein kleines Muttermaul an einem schönen Körper. Wenn sein Zorn aufloderte, konnte er seine Zunge nicht zügeln, sondern schleuderte gegen jeden ohne Ansehen der Personen Scheltworte und die beißendsten Beschimpfungen. Wenn er dann seine Wut ein wenig gebändigt hatte, machte er sich darüber heftige Selbstvorwürfe.
Zitat Ende. So sah Lampert in Annos Reaktion nicht eine gerechte Bestrafung als Motiv, sondern er sah als Motiv bei Anno wirklich den Wunsch nach Rache. Erst ging es in diesem Streit um Eigentum. Jetzt ging es jedoch in diesem Streit um Ehre. Der Erzbischof fühlte sich in seinem Machtanspruch beleidigt. Die Kaufmannsfamilie sah sich in ihrer Ehre als Kaufleute bedroht. Eine Minderung der Ehre, Das bedeutete damals im Umkehrschluss auch eine Verminderung von bisher ausgeübten Freiheiten. Hier beriefen sich die Kaufleute angeblich auf ein altes Recht aus der Zeit der Herrschaft des Karolingers, Kaiser Ludwig des Frommen, aus dem 9. Jahrhundert, der besagte, dass Schiffe für den Fernhandel vorgesehen nicht beschlagnahmt werden dürften. Zwar sind wir hier bereits 250 Jahre in der Zeit seit Ludwig dem Frommen fortgeschritten, hier im Jahr 1074 aber anscheinend hatte dieses alte Recht der Kaufleute immer noch genug Gewicht, dass es angeführt wurde. Nicht nur das, Anno drohte sogar mit Vergeltung, falls der in den Augen der Kaufleute durch Anno verursachte Rechtsbruch nicht akzeptiert würde. Lehnsherr hin oder her, mit der Einschränkung ihrer Rechte und dem Androhen von Gewalt und einer möglichen Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit konfrontiert, waren besonders der junge Kaufmannssohn und seine Aufständischen sich einig. So könne Anno nicht mit den ehrenwerten Bürgern der Stadt umgehen. Über die meist jungen männlichen Aufständischen, die Lampert als, Zitat, von der Jugend auf in den Genüssen des Stadtlebens aufgewachsen, Zitat Ende, negativ betitelte, wissen wir leider viel zu wenig. Wie gesagt, nicht mal den Namen ihres Anführers, der Kaufmannssohn, wissen wir den Namen. Anno wiederum verkannte die Lage völlig. Er war sich nicht dem Ernst der Lage bewusst, in die er sich gerade in diesen späten Apriltagen hineinmanövriert hatte. Dabei waren Aufstände in Städten zu dieser Zeit keine Seltenheit mehr. Das, was hier im Jahr 1074 geschah, reihte sich in einen europäischen Gesamtkontext ein, der in Städten passierte. In Annos engster Familie konnten sie teilweise wahrlich ein Lied davon singen. Hier mal ein nur kleiner Abriss davon. In seiner Zeit als Regent und auch danach noch als mächtiger Reichsfürst betätigte sich Anno natürlich als, nennen wir es mal, als Familienförderer im Reich. Oder anders ausgedrückt, er betrieb Vetternwirtschaft, also Klüngelei. Was normal war, aber bei ihm war es wirklich krass. Burkhard, sein Neffe, machte Anno 1059 zum Bischof von Halberstadt in Sachsen-Anhalt, also im heutigen Sachsen-Anhalt, der ein Gegner von Heinrich IV. War in jenen Tagen des Jahres 1074. Bruder Werner wurde durch Annos massiven politischen Einsatz und Druck im Jahr 1063, in der Zeit, als Anno Heinrich IV. Ja gefangen hielt und als Regent des gesamten Reiches agierte, Erzbischof von Magdeburg. Wobei Werner kein gutes Ende nehmen sollte, seiner Macht beraubt im Kampf gegen Heinrich IV., den er noch einige Jahre fortsetzen würde, wurde er im Jahr 1078 ermordet. Jutta, Annos Nichte, wurde Äbtissin des Darmstifts St. Cäcilien in Köln, dem heutigen Sitz des Museums Schnütgen. Am schlimmsten erging es jedoch einem Mann namens Konrad, einem Neffen Annos. Er war durch Anno kometenhaft gefördert worden. Zuerst war Konrad der Kölner Dompropst unter Anno und wurde dann durch die Ränkespiele Annos im Jahr 1066 zum Erzbischof von Trier ernannt. Ohne Absprache mit Heinrich IV., geschweige denn mit dem Adel und dem Klerus der Stadt Trier. Mit der Einsetzung von Konrad wären 3 von 6 Erzbistümern des Reiches in der Hand dieser Altstolzdinger Familie gewesen, nämlich Magdeburg, Köln und Trier. Doch hier kommt das, was ich meinte damit, dass die Familie Annos ein Lied von Aufständen gegen Annos Sippe singen könnte. Noch bevor Konrad in Trier eintraf, fing ihn eine Abordnung Trierer Bürger unter dem Kommando des Trierer Stadtvogts bei Bitburg ab. Jenes Bitburg, was das Bier herstellt, Hinweis, das ist keine Werbung. Der Bischof von Speyer, der Konrad nach Trier begleitete, wurde zwar freigelassen, weil an ihm war man nicht interessiert, Konrad wiederum, der gerade der frisch ernannte Erzbischof von Trier war, hatte nicht ganz so viel Glück, um es mal so auszudrücken. 2 Wochen Kerk folgten, die den armen Kerl aushungerten. Wäre das nicht genug, wurde er am 1. Juni 1066 nicht nur einmal, nein sogar 3-mal von einem Bergvorsprung geworfen. Doch der Neffe Annos lebte immer noch, also wenn man das noch Leben nennen kann, ausgehungert und 3-mal einen Berg runtergeschmissen worden zu sein. So entschied man ihn, doch noch an Ort und Stelle zu enthaupten. Ja, was für ein Ende. Ich bin leider kein Experte bei diesem Vorfall, aber falls das alles wie ein Unfall aussehen sollte, immerhin war es schon ein wenig ein Sakrileg, einen Erzbischof zu töten, das weiß ich leider nicht. Aber wenn das Ziel war, dann war dieser Unfall ziemlich schlecht ausgeführt. Und wäre das nicht genug, begingen die Mörder ein weiteres Sakrileg, indem sie den Leichnam unbestattet ließen. Erst nach 30 Tagen fanden Bauern aus einem nahen Dorf per Zufall die Leiche Konrads und sorgten dafür, dass diese in Verdun in einem Kloster ordnungsgemäß bestattet wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß, es war jetzt ziemlich langer Einschub, aber Anno wusste, dass man selbst als Oberhirte nicht immer ganz vor den irdischen Gefahren gefeit war. Dennoch verkannte der Kölner Erzbischof in diesen späten Apriltagen von 1074 vollkommen den Ernst der Lage. Dabei war stromaufwärts zuvor etwas Ähnliches passiert. Und ich sagte ja, dieser Aufstand gegen den bischöflichen Stadtherrn, das ist in einem gesamten Kontext der damaligen Zeit zu beobachten. Auch in Worms, einer wunderschönen Stadt im südlichen Rheinland, hatte ein Jahr zuvor die Stadtbevölkerung rebelliert. Dort war der Wormser Bischof Adalbert II. Im Jahr 1073 erfolgreich aus der Stadt gejagt worden, nachdem dieser den Unmut der dortigen Bevölkerung auf sich gezogen hatte. Daraufhin hatte Heinrich IV. Die Stadt unter seinen direkten Schutz und Herrschaft gestellt und erst 38 Jahre später konnte Adalbert, da lebte er auch noch, wieder in seine Bischofsstadt zurückkehren. Dies war den Kölnerinnen und Kölnern sehr bewusst. War doch Worms nur einen Katzensprung entfernt, besonders die Kölner Kaufleute hatten sicherlich auf ihren Reisen nach Worms die dortigen Ereignisse miterlebt und dann nach ihrer Heimkehr in Köln weitererzählt. So führt auch Lampert selbst an, dass die meist jungen Aufständischen in Köln ganz nach dem Vorbild in Worms agieren wollten. Zitat:
Dazu erinnerten sie sich an die vielgerühmte herrliche Tat der Wormser, die ihren Bischof, als er sich allzu übermütig benahm, aus der Stadt vertrieben hatten. Und da sie diesen an Volkszahl überlegen und mit Geld und Waffen noch besser ausgestattet waren, hielten sie es für ehrenkränkend, wenn man sie für weniger mutig erachtete. Und wenn sie den Erzbischof in weibischer Geduld so lange mit tyrannischem Hochmut über sie schalten ließen.
Zitat Ende. Ihr seht also, ein bisschen Frauenfeindlichkeit lässt sich auch in Lamperts Ausführungen finden. Da kommt dann auch eben schon gleich die Abwertung des Kölner Aufstandes. Lampert wirft, und das nicht ganz ungerechtfertigt, wie wir gleich sehen werden, den Kölner Aufständischen vor, dass sie den Erzbischof nicht nur vertreiben wollen, sie wollen ihren verhassten Stadtherrn sogar töten. Dabei hatte der Tag des Aufstandes im April 1074 eigentlich noch ganz ruhig begonnen. Am Vormittag hatte Anno vor der Kirche St. Georg eine Messe abgehalten und zum Volk gepredigt. Der 23. April war immerhin der Gedenktag des von Anno so verehrten heiligen Georgs. Anno mahnte laut Lampert das bereits aufrührische Volk mit den Worten, Zitat:
Die Stadt sei in der Gewalt des Teufels geraten und werde nächstens untergehen, wenn sie nicht ungesäumt den schon dicht über ihnen schwebenden Zorn Gottes durch Buße abzuwenden suchten.
Zitat Ende. Danach setzte Anno seinen Tag wie geplant fort. Inzwischen tat der junge Kaufmannssohn jedoch alles, immer mehr Menschen zu den Waffen zu rufen. Anno, wie gesagt, ignorierte all dies oder versäumte eine rechtzeitige Reaktion. So berichtet Lampert, dass dann bei einem gemeinsamen Abendessen im Freien zwischen Bischofspalast und der Domkirche, also da, wo heute der Roncalliplatz sich befindet, er regelrecht vom wütenden Mob beim gemeinsamen Essen mit dem Bischof von Münster nicht nur gestört, sondern fast direkt gelyncht wurde. Und hier müsst ihr Nachsicht haben mit mir. Lampert von Hersfeld berichtet hier auf eine so literarisch schöne Art und Weise, dass man das alles zitieren muss in voller Länge. Bitte vergebt mir, denn ansonsten hatten wir ja in den fast 50 Folgen zuvor wirklich eine wahre Armut an historischen, zeitgenössischen, schriftlichen Quellen. Vor allem für eine Reichschronik, die Lampert ja hierbei im Sinn hatte, also er hat ja keine Kölner Chronik verfasst, sondern eine Chronik für das gesamte Reich, ist es wirklich schön, literarisch gesehen, wie detailliert er hier berichtet hat. Bei aller Parteinahme und tendenziöser Berichterstattung abgesehen. Bei den Zeilen für das Jahr 1074 bei Lampert könnte man echt meinen, er hätte diese Reichschronik eigentlich für Köln verfasst. Aber nun endlich rein in den Text. Als der Mob angriff. Zitat:
Am Nachmittag, gegen Abend, als zu der Wut noch Trunkenheit, Öl zu Feuer, hinzukam, stürmten sie aus allen Teilen der Stadt zum erzbischöflichen Palast. Und während er an einem belebten Platz mit dem Bischof von Münster speist, greifen sie ihn an, schleuderten Geschosse, werfen Steine, töten einige der Dienstschaft, die übrigen zermürbt durch Prügel und Wunden verjagten sie. Währenddessen haben viele von den Anführer dieses Wütens, den Teufel selber, gesehen, wie er vor dem rasenden Volk daherlief, behelmt und gepanzert, mit einem feurigen Schwert, schrecklich blitzend und niemand vergleichbar als ihm selbst. Und während er durch ein Trompetensignal die Zaudernden antrieb, ihm in den Kampf zu folgen, ist er mitten im Angriff, als er laut rufend vorstürmte, um die Torriegel zu sprengen, plötzlich den Augen der ihm Folgenden entschwunden.
Zitat Ende. Ihr seht hier ein Muster. Die Aufständischen werden hier abgewertet, deutlich sogar, indem Lampert ihnen vorwirft, im Bunde mit dem Teufel zu sein. So war die Situation in diesem Moment. Das Areal um den Kölner Dom war damals eigentlich wie eine Art eigene Stadt innerhalb der Stadt, in der nordöstlichen Ecke Kölns, die sogenannte Hacht, der Immunitätsbezirk des Domklosters. Im Osten waren der Rhein und St. Maria Gradus, so als Sperrriegel gesehen. Im Süden stand der große Bischofspalast, die heutige Straße am Hof, zeugt noch heute von dem ehemaligen Standort oder eher besser gesagt vom Nachfolgebau, der im 12. Jahrhundert erst kommen würde. Im Westen des Domareals standen die Verwaltungs- und Wohngebäude der Mitglieder des Domkapitels und des Domklosters, also da, wo heutzutage das Domforum sich befindet. Vor allem die Häuser des Dompropstes und des Domdechans, ersterer war der Verwalter der Kathedrale und zweiterer der Leiter der Liturgie dort drin, fungierten als Grenzmauer zur heutigen Hohe Straße, der ehemaligen Nord-Süd-Hauptstraße des römischen Kölns. Und im Norden war das Gelände ebenfalls begrenzt, denn neben dem Dom als Barriere stand natürlich auch noch die römische Stadtmauer, immer noch, nach so vielen Jahrhunderten. Ich beschreibe das so deutlich, weil dies wichtig wird für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Eine entsprechende Skizze des Domareals aus dieser Zeit zur besseren Veranschaulichung werde ich die Tage auch auf die Homepage und auf Social Media hochladen. Die Homepage ist geschichte.köln, aber natürlich mit OE geschrieben, nicht mit Ö. Aufgrund der Lage der nordöstlichen Ecke Kölns, in dem sich das Domareal befand zu jener Zeit, können wir also nachvollziehen, wie die Masse der Aufständischen das Domareal, der gleichzeitig auch Sitz des Erzbischofs zu jener Zeit war, gestürmt hat. Sie kamen wohl von Süden aus, vom Altermarkt her, wo viele Kaufleute wohnten, und drangen in den dortigen Bischofspalast ein. Natürlich kamen sie auch vom Westen, von der dortigen Hohe Straße. Mit dem Norden als von menschlicher und dem Osten von Natur geschaffener Barriere saß Anno also jetzt in der Falle. Er konnte nur in den Dom fliehen und hoffen, dass die dicken Steinmauern und die schweren Eingangstore standhielten, bis sich die Wut der Meute hoffentlich über der Nacht abkühlte oder er es schaffte, Verstärkung von außen zu rufen. Das gibt auch der Bericht von Lampert her, denn darin berichtet er natürlich von den Schandtaten, die die Aufständischen dort unternahmen, wie auch von der überhasteten Flucht Annos in die Kathedrale hinein, denn der Aufstand hatte Anno wirklich unvorbereitet getroffen. Lamperts Bericht ist so ausführlich und detailliert beschrieben, dass ich, wie gesagt, ihn lieber direkt wieder zitieren möchte, anstatt ihm alles nachzuplappern. Zitat:
Den Erzbischof konnten seine Leute mit Mühe und Not aus dem feindlichen Haufen und der Wolke von Geschossen herausziehen und in die Kirche des heiligen Petrus bringen, deren Türen sie nicht nur durch Riegel und Querbalken sicherten, sondern auch durch große davor gewälzte Blöcke. Draußen rasen und brüllen wie über die Ufer schäumende Wasserfluten die Gefäße des Teufels voll vom Weinen des Zornes Gottes. Und durch das ganze Innere des Palastes laufend, erbrechen sie die Türen, plündern die Schätze, zerschlagen die Weinfässer und indem sie die mit großer Mühe als Vorräte für lange Zeit aufgestapelten Weine allzu hastig ausgießen, wehren sie in dem plötzlich vollgelaufenen Keller, man muss lachen, schon wenn man das erzählt, von der unvermuteten Flut bedroht, beinahe selber ertrunken. Andere dringen in die Kapelle des Erzbischofs ein und plündern den Altar, fassen die heiligen Gefäße mit ihren befleckten Händen an, schleppen die Bischofsgewänder fort.
Zitat Ende. Das mit dem Lachen war wirklich ein wörtliches Zitat, das war kein Einschub von mir, ne? Dass Lampert hier also nahezu lachen muss, wie er selber vermerkt, bei dem Versuch einiger Plünderer, den Weinkeller des Erzbischofs zu durchwühlen, zeigt deutlich, auf wessen Seite der Chronist hier steht. Machen wir aber, bevor wir weitermachen, eine kurze Pause. Mit dieser Schilderung sind wir an den Anfang dieser Folge angelangt. Anno verjagt von seinen eigenen Untertanen, eingesperrt im Kölner Dom. Der Mob hämmert gegen das verrammelte Tor, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe und die zwei Türme, wo die Urukais gegen den Thronsaal von Helm's Deep, wie heißt denn Helm's Deep nochmal auf Deutsch, Helm's Klamm pochen. Dass es ernst war, zeigt eine Szene, die sich am Rande der Belagerung des Domes abgespielt haben soll. In der eben von Lampert erwähnten Kapelle, also einer Kapelle, die neben dem Dom erbaut worden war, versteckte sich ein Geistlicher in einer Nische und zitterte, welch Wunder, vor Angst wie Espenlaub. In einer Zeit ohne Fernsehen, Zeitungen, Fotos oder Bildern auf Smartphones war vielleicht nicht allen Aufständischen wirklich gewahr, wie genau eigentlich dieser Anno aussah. Die hier in der Kapelle wütenden Plünderer hielten dem Pfaffen wohl genauso für eben jenen verhassten Stadtherrn und lynchten den armen, unschuldigen Kerl. Schnell war jedoch klar, dass sie hier den falschen Anno hatten. Das beruhigte den Mob aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, nun war klar, der Erzbischof versteckte sich im Dom und steckte dort in der Falle. Man musste nur noch dort irgendwie reinkommen, dann würde man mit Anno endlich abrechnen können. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu dem Teil der Geschichte, dem ich verdanke, dass viele von euch überhaupt diesen Podcast hören. Es war ein Video über die nördliche römische Stadtmauer in der Tiefgarage unter dem Kölner Dom. Das stand, Juni 2023 auf Instagram 80.000 Aufrufe und auf TikTok sage und schreibe 700.000 Aufrufe hat und damals meine Downloadraten in Höhen trieben, die ich bis dahin noch nicht kannte. Aber sorry, ich schweife ab. Annos Rettung lag in eben jener vermeintlich undurchdringbaren Barriere, der nördlichen Stadtmauer, der römischen Stadtmauer. Ein Domherr, der direkt an der Mauer sein Haus hatte, hatte erst einige Tage vor dem Aufstand ein Loch durch die Stadtmauer schlagen lassen, so ein ganz kleines Loch, sehr klein, aber immer noch groß genug, dass ein Mensch dort gerade genug durchpasste. So musste der Domherr nicht den ganzen Umweg bis zur Hohe Straße nehmen, um aus der Stadt rausgehen zu können. Zu dem Zeitpunkt wusste keiner, außer Anno und dem dort wohnenden Domherrn, davon. Was ja klar ist, stellt ein Loch in einer Mauer ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Aber das war die Lösung, der Strohhalm für Anno. Denn die Aufständischen wussten natürlich nicht von dem Durchgang. Lasst uns doch wieder Lampert dafür zitieren. Zitat:
Nachdem sich der Aufruhr bis Mitternacht hingezogen hatte, herrschte nun überall schaurige, undurchdringliche Finsternis, sodass man kaum das Gesicht von Leuten, die einem begegneten, erkennen konnte. Ein schmaler Zugang führte aus der Kirche in den Schlafsaal und von dort in den Vorhof und in das Haus eines Domherrn, das unmittelbar an die Stadtmauer angebaut war. Dieser hatte wenige Tage vor dem Ausbruch der Empörung vom Erzbischof die Erlaubnis erhalten, die Stadtmauer zu durchbrechen und sich eine kleine Hintertür anzulegen. So hatte es Gott zur Rettung des Erzbischofs gnädig gefügt. Dort führte man den Erzbischof hinaus, und nachdem man für seine und seiner Begleiter Flucht rasch vier Pferde herbeigeholt hatte, ritt er davon, durch die Finsternis der dunklen Nacht, aufs Beste davor geschützt, von Begegneten erkannt zu werden.
Zitat Ende. Anno war also entkommen. Aber auf welche Weise? Vier Pferde sagt uns, dass er wirklich nur drei Mann bei sich hatte, als er von seiner eigenen Stadt wegreiten musste. Er ritt mit seinem Gefolge durch die dunkle Nacht. Ihr müsst bedenken, es gab keine Straßenbeleuchtung zu der Zeit. Er konnte also wirklich in der Dunkelheit gut entkommen. Aber er ritt mit seinem Gefolge immer weiter nach Norden, bis er nach Neuss kam. Dort traf er auf seinen Gast, den Bischof aus Münster, der scheinbar unbehelligt von den Aufständischen aus der Stadt entlassen worden war. Neuss, ebenfalls in römischer Zeit bedeutend, oblag in dieser Zeit sowohl geistlich als auch weltlich der Herrschaft des Kölner Erzbischofs. Hier suchte Anno für die nächsten Tage Zuflucht und natürlich sann er auf Rache. In Köln wiederum dauerte es eine ganze Weile, bis man überhaupt verstand, wie sich die Dinge entwickelt hatten. Hier glaubte man noch, den verhassten Stadtherrn in der Falle zu haben, also überhaupt keine Eile zu haben. Dennoch versuchte man natürlich, in die Kathedrale einzudringen. Und Leute, wie sehr wird heutzutage in Kölsch Niederner Dom besungen, wie sehr wir ihn lieben und gern haben, dass er für uns, egal ob hier geboren oder zugezogen, egal an was wir glauben oder auch an gar nichts glauben, er doch einfach unser Wahrzeichen ist, der schlichtweg unsere Heimat ist, wenn man mit dem Zug in den Hauptbahnhof einfährt und dieses warme Gefühl in der Bauchgegend bekommt, wenn man ihn sieht. Ja. Die Menschen hier in Köln im Jahr 1074 teilten das wohl noch nicht so ganz in den Apriltagen. Sie waren inzwischen dazu übergegangen, die Kathedrale mit schnell zusammengezimmerten Rammböcken an einigen Stellen einzureißen. Die noch übrig gebliebenen getreuen Annos innerhalb des Domes wandten daraufhin eine List an. Sie versprachen, den belagerten Anno ausfindig zu machen und ihn auszuliefern, sobald sie ihn im Kirchengebäude finden würden. Irgendwo hätte er sich ja sicherlich versteckt. Hauptsache, die Angriffe auf das Gotteshaus würden stoppen. So gewann Annos Getreue ein wenig Zeit. Erst als sie sicher waren, dass Anno wahrscheinlich inzwischen über alle Berge war, öffneten sie die Tore der Kathedrale und ließen die Aufständischen hinein. Die aufmüpfigen Kölner durchsuchten nun ebenfalls die Kathedrale. Doch dann verstanden sie. Verdammt, Anno war entkommen. Vielleicht mit etwas zu viel Genugtuung ließen die vormals belagerten und getreuen Annos verlauten, dass Anno entkommen sei und bald zurückkehren würde, mit einer mächtigen Streitmacht, um alle Aufständischen zu bestrafen. Das so selbstbewusst zu äußern, war vielleicht nicht die klügste Idee. Aus Wut über die Flucht des Erzbischofs wurde dabei ein Mann umgehend über dem Tor des Doms gehängt und hängen gelassen als Warnung. Eine Frau, die man zuvor schon der Zauberei verdächtigt hatte, stieß man von der Stadtmauer in die Tiefe und ließ ihre Leiche dort einfach im Graben liegen, auch als Warnung an alle getreuen Annos in der Stadt. Schon wollten sie, der Mob, glaubt man hier bei Lampert, weitere Anhänger Annos lynchen und aufknüpfen. So wollten die Aufständischen nun zur Abtei von St. Pantaleon gehen, was ja noch außerhalb der ummauerten Stadt damals lag, um dort alle Mönche umzubringen. Weil hier hatte ich, wie bereits erwähnt, Anno das vormalige Benediktinerkloster seiner strengen eigenen Siegburger Klosterreform unterzogen und letztendlich völlig neue Mönche in diesen Ort eingesetzt und dabei die alten Mönche verjagt. Somit stand St. Pantaleon, von Theophano und Bruno einst maßgeblich gestiftet und gefördert, in dieser Zeit für die Zeitgenossen als ein Symbol von Annos verhasster Stadtherrschaft, vom System, was sie überwinden wollten. Doch dazu kam es nicht mehr. Kein Mönch in St. Pantaleon wurde gelyncht. Aber warum? Hören wir dazu bei Lampert wieder rein. Zitat:
Als man überall im Lande hört und allgemein bekannt wurde, dass die Kölner ihren Erzbischof mit Schimpf und Schande aus der Stadt gejagt hatten, entsetzte sich alles Volk über diese unerhörte Tat, dies abscheuliche Verbrechen, dies Schauspiel irdischer Hinfälligkeit, dass ein Mann von solchen Tugenden in Christo unter die Augen Gottes so Schmachvolles hatte erleiden können.
Zitat Ende. Das, was Lampert hier schreibt, ist wirklich interessant. Es ist ein Zeugnis davon, dass dieser Gegensatz Stadtbevölkerung und Landbevölkerung auch damals schon in irgendeiner Form existiert hatte. Das finde ich echt bemerkenswert, denn bis heute trotz starker Urbanisierung auf der ganzen Welt bestehen ja oft Gegensätze zwischen Land- und Stadtbevölkerung bis heute. Und wir sehen aber auch hier gleich, die Landbevölkerung, alles was im Umkreis Köln lebte, blieb wohl weiterhin Anno treu. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor für die weiteren Ereignisse dieser Apriltage von 1074. Lampert bedient bei diesem Eintrag wieder die vorhandenen Klischees auf besondere Weise. Auf der einen Seite die Städter aus Köln, die Sünder, angeführt vom Teufel höchstpersönlich beim Sturm auf die Kathedrale, die in völliger Verblendung und im Wahnsinn ihren Erzbischof töten wollen. Auf der anderen Seite die gesetzestreuen, frommen und treuen Leute vom Lande, die sofort für ihren Erzbischof eintraten und zu den Waffen griffen. Aus zahlreichen Orten rund um Köln zogen junge Männer los, nach Neuss, um sich dort zu sammeln. Und sie waren fest entschlossen, diesen dekadenten Menschen aus Köln es mal so richtig zu zeigen. Wie das ausgeht. Schaut mal, wie lange diese Folge schon geht. Das sparen wir uns doch mal am besten fürs nächste Mal auf. Tut mir leid für diesen brutalen Cliffhanger. Diese Folge war sehr auf die Ereignisse fokussiert, die Ende April im Jahre 1074 in Köln vonstatten gingen. Fast alles, was wir hier behandelt haben, geschah am 23. April von 1074. Wie diese Auseinandersetzung zwischen Anno und der Kölner Stadtbevölkerung enden würde, erfahren wir in der nächsten Folge. Dann werden wir auch über weitere Ursachen des Aufstandes sprechen und auch ein bisschen mehr in die Analyse gehen. Darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Wir sind eigentlich bisher nur dem Verlauf der Ereignisse gefolgt. Das können wir aber nicht so stehen lassen. Wo wären wir denn hier? Die Beschlagnahmung des Kaufmannsschiffes war natürlich der Anlass, besser gesagt der Auslöser dieses Konflikts. Aber die Ursachen, die in Köln das Fass zum Überlaufen brachten, die liegen viel, viel tiefer. Das müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Denn die Ereignisse in Köln im April des Jahres 1074 waren, wie schon bereits kurz angeschnitten, kein Einzelfall. Diese Entwicklung hin, dass eine Stadtbevölkerung, zumindest ein wirtschaftlich gut gestellter Teil davon, scheinbar wie aus dem Nichts eigene politische Interessen entwickelte, eine vereinte Stimme immer mehr fand mit politischen Forderungen, war etwas, was sich besonders in Westeuropa im 11. Jahrhundert herausbildete, vor allem Frankreich, Norditalien, in Flandern und natürlich im Rheinland. In Westeuropa war ein Wandel in der urbanen Bevölkerung zu bemerken. Ein Wandel, der sehr viel tiefgreifender war, als die chaotischen und gewalttätigen Ereignisse in dieser Folge zu vermitteln vermögen. Die sogenannte kommunale Bewegung nahm in vielen urbanen Orten Fahrt auf. Was das genau ist, werden wir in der nächsten Folge besprechen. Die Frage ist aber ebenfalls gerechtfertigt, inwieweit diese Entwicklung hin zu einer politisch eigenständig denkenden und emanzipierten Stadtgesellschaft der einfachen, also nicht adligen oder nicht geistlichen Einwohnerschaft schon für das Jahr 1074 auf Köln zutrifft. Am Ende gilt es wie immer, Danke zu sagen. Vielen Dank an meine Patreons, dass ihr jede Folge mich unterstützt mit einem festen Betrag. Das hilft mir wirklich enorm bei der Planung und bei der Finanzierung dieses Podcasts. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank auch an die Spender dieses Mal, die mir über PayPal ein kleines Trinkgeld hinterlassen haben. Daher vielen lieben Dank dieses Mal an Lisa, Johannes, Ulrich, Thomas und Silvia. Dankeschön. Und bis dahin empfehlt mich bitte weiter, abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hören mag. Wenn ihr ihn bewerten könnt in eurer favorisierten Podcast-App, bitte bewertet den. Das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Und ja, falls euch mal langweilig ist, könnt ihr gerne auf YouTube euch meine drei Videos anschauen, die ich bisher veröffentlicht habe. Also vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich gerne weiter. Und ja, das wurde von meinem Patreon-Mitglied Antje angeführt. Ich spreche euch ja alle immer im Plural an. Aber die Verabschiedung ist immer im Singular. Das müssen wir ändern. Deshalb empfehlt mich gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und Mardet Jod.